Am Ende wird es der Lärm sein, der uns zermürbt. Neben all den Abmahnungen, der Kälte mitten im Winter, der Dunkelheit in unserer mit Folien abgeklebten Wohnung. Bei uns wächst der Eindruck, dass sie versuchen, uns fertig zu machen. Wir werden kämpfen, monatelang. Und wir werden verlieren. Eigentlich halten wir ziemlich viel aus, aber nicht diesen Lärm. Das ist die Radio-Doku mit dem zweiten Teil der Serie Der Kampf um meine Wohnung. Ich bin Miriam Garufo und das ist meine persönliche Geschichte. Ein Tagebuch des ganz realen Immobilienwahnsinns, könnte man sagen. Um alle Beteiligten zu schützen, habe ich einige Namen verändert und Details unkenntlich gemacht. Was bisher geschah? Unser Mehrfamilienhaus ist verkauft worden an einen Immobilieninvestor. Der wiederum hat einen Makler beauftragt, alle Hausbewohner zu besuchen. Nicht nur bei dem Treffen hat der Makler uns mehr oder weniger deutlich Geld angeboten, damit wir sofort ausziehen. Er hat uns auch klargemacht, dass das gesamte Haus luxussaniert werden würde, weil alle Wohnungen verkauft werden sollen. Wir wollen aber nicht ausziehen. Ein paar Monate später kommt schließlich das, was uns der Makler mündlich bereits angekündigt hat, schwarz auf weiß. Ein mehrere Seiten langer Brief, in dem unser Eigentümer die Bauträgerfirma mitteilt, was alles im Haus modernisiert werden soll. Auch unser Nachbar Tom bekommt dieses Schreiben.
Es werden Balkone angebracht, es wird die Fassade erneuert, die Gastherme wird entfernt, wir bekommen praktisch eine Zentralheizung. Ich bekomme eine Terrasse und eine Terrassentür. Balkone habe ich schon und einen Aufzug.
Und der Speicher soll zu einer neuen Wohnung ausgebaut werden, was Max und ich, die wir direkt darunter wohnen, besonders interessiert lesen. Zudem seien Keller, Treppenhaus und Hinterhof in der Zeit der Baumaßnahmen nur eingeschränkt nutzbar und man müsse von Zeit zu Zeit in die einzelnen Wohnungen hinein. Und?
Ich erinnere mich, dass es 6 Monate etwa dauern sollte. Am Schluss, glaube ich, kamen 1,5, 2 Jahre raus. Außerdem wusste er, dass mit den ganzen Baustellen er immer mehr Leute rausbringt. Er hat auf Zeit gespielt, ganz sicher.
Noch glauben wir unserem neuen Vermieter, dass der ganze Hausumbau schnell abgeschlossen sein wird. Nur am Ende sollen wir Bewohner rund 70% mehr Miete zahlen als bisher. 70%.
Warum macht denn der Vermieter eigentlich eine Modernisierung? Ja, machen tut er sie insbesondere deshalb. Zurzeit kriegt man ja für sein Kapital nicht so sehr viel Zinsen.
Das ist unser Rechtsberater Michael Hofsess vom Verein Mieter helfen Mietern.
So, und dann haben die Vermieter die Überlegung, was mache ich denn mit meinem Geld? Investiere ich in mein Eigentum? Soweit ja noch nicht verwerflich. Jetzt kommt aber noch dazu, dass das ja dann eben auf die Mieter umgelegt werden kann. Das heißt, im Endeffekt zahlt es dann irgendwann mal der Mieter. Und von daher tut sich da jetzt natürlich die Sache auf, dass da relativ umfassende Maßnahmen gemacht werden. Also Zentralheizung, Klassiker, klar. Balkon, Aufzug, Wärmedämmung, neue Fenster. Das sind so die Dinge, die gemacht werden und die dann insgesamt dann ganz schnell zu einer Mieterhöhung um mehrere hundert Euro führen können.
Also möglichst umfassend und teuer modernisieren und am Ende viel mehr Miete verlangen. Völlig legal.
Derzeit ist es so, dass er 11% von den Kosten umlegen kann im Jahr. Was ja dann auch dazu führt, dass nach ca. 9 Jahren eigentlich die Maßnahme bezahlt ist. Die Mieterhöhung läuft aber weiter, bis zur Beendigung des Mietverhältnisses.
Mit dem Nebeneffekt, dass sich einige Mieter am Ende ihr Heim nicht mehr leisten können.
Die Modernisierung, das ist das klassische legale Mittel, wie derzeit versucht werden kann, Mieter aus der Wohnung zu kriegen.
Und die Zahlen steigen, warnt auch der Mieterbund in München. Alleine im letzten Jahr hätten sich erstmals rund 1000 Mitglieder nur wegen Modernisierungen an den Mieterbund gewandt. So viele wie noch nie. Doch zurück zu uns. Unser Rechtsberater von Mieter helfen Mietern beschließt, ab sofort auch sämtlichen Schriftverkehr zu übernehmen. Es beginnt eine juristische Papierschlacht. Ein Gegenschreiben folgt dem nächsten Antwortschreiben und so weiter.
Es stellt sich immer als erstes mal die Frage, ist denn das, was da angekündigt wird, überhaupt eine Modernisierung? Dann stellt sich die Frage, muss der Vermieter vielleicht auch sich einen Abzug gefallen lassen, weil er sich Reparaturen erspart? Und dann muss man sich natürlich immer anschauen, was will denn dann der Vermieter, wenn dann die Modernisierung abgeschlossen sind?
Nur die Kosten einer echten Modernisierung darf er auf uns Mieter umlegen, nicht die einer Instandhaltung. Und alles muss gut begründet sein. Am Ende schließlich, Wochen später, kurz vor Weihnachten, kommt eine überarbeitete Modernisierungsankündigung, die auch juristisch in Ordnung ist. Ab sofort heißt es für uns das große Warten auf die Baustelle. Doch lange warten wir nicht. Unser Haus wird ein zweites Mal komplett eingerüstet. Und zwar auf der Vorder- und Hinterseite des Hauses, bis zu uns in den vierten Stock hoch. Umhüllt von einer Plane. Ab jetzt heißt es nur noch mattes, fahles Licht, kein direktes Sonnenlicht mehr. Und Handwerker, die morgens, mittags und abends an unserem Schlafzimmer vorbeigehen.
Die Bauarbeiter, die einfach vor den Fenstern rumspringen und irgendwie auch so keine Art von Privatsphäre gekannt haben, fand ich ziemlich krass.
Das ist meine Freundin Steffi. Sie war oft bei mir zu Besuch, hat also alles mitbekommen. Immerhin erinnern wir uns, die Handwerker grüßen meist höflich. Doch dann, eines Morgens, ich habe mir gerade einen Kaffee in der Küche gemacht, schaue ich aus dem Fenster und bemerke, dass ein Handwerker auf dem Gerüst gerade in aller Ruhe unsere Fenster mit einer Folie zuklebt. Eines nach dem anderen. Der Handwerker weicht meinen Blicken aus. Ich stehe in der Wohnung und mache wild fuchtelnd Zeichen mit den Händen, weil ich gerne wissen würde, was los ist. Aber es hilft nichts. Alle Fenster werden zugeklebt.
Das war plötzlich dann dunkel. Du bist einfach eingesperrt.
Den Grund erfahren wir Hausbewohner eine Stunde später. Auch wenn wir nichts mehr sehen können, hören wir es doch lautstark. Die komplette Hauswand wird abgeklopft, der Putz abgeschlagen.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass man dann mit dem Lärm und mit dem Staub leben muss. Auch besonders schön, wenn das Haus 3 Jahre eingerüstet ist und man da immer das Vergnügen hat, die Handwerker vorm Fenster rumspringen zu haben. Ja. Als Äquivalent dafür ist eigentlich die Mietminderung da. Aber was bringt einem eine Mietminderung, wenn man 3 Jahre lang das ertragen darf? Ja.
Wir wollen natürlich trotzdem eine Mietminderung. Nach einigen E-Mails und Briefen hin und her, alles über den Anwalt, akzeptiert unser Hauseigentümer das auch. Denn das Haus ist inzwischen für jeden sichtbar eine einzige Baustelle. Wir sollen ab sofort täglich Fotos machen und Protokoll führen, sagt unser Rechtsberater vom Mieterverein, damit wir später juristisch verwertbare Beweise hätten. Das wird jetzt unser Alltag für viele Monate, auch für unsere Nachbarn Tom.
Also ständig habe ich das Handy gezückt, ständig habe ich irgendeine Zeitung fotografiert wegen einem Datum oder Dreck natürlich in der Wohnung ohne Ende, immer Baulärm. Die Bauarbeiter haben sich aufgeführt, immer unten im Keller geraucht. Also es war nicht schön.
Wir fühlen uns auf einmal wie Besucher im eigenen Haus. Ständig sind die Handwerker im Flur, hören laut Radio, rufen sich gegenseitig Anweisungen zu, über mehrere Stockwerke, stellen das Treppenhaus voll mit Baumaterial. Genau wie im Hinterhof, Ziegel, Stangen und Betonsäcke.
Ja, wir hatten den linken Teil, wo so ein bisschen der Aufenthaltsbereich war mit einer Bierbank und 2 Sonnenliegen war da, Sonnenschirme. Das wurde alles auf die Seite geschafft. Die Fahrradständer wurden einfach abgebaut.
Die Türen zum Hof und zum Keller und die Eingangstür sind wegen der Bauarbeiter jetzt immer geöffnet. Jedermann kann einfach ins Haus laufen. Die Arbeiten gehen vom Speicher, der zu einer Luxuswohnung ausgebaut wird, über den Hausgang bis in den Keller. Es wird eine neue Zentralheizung eingebaut, genau dort, wo meine Nachbarn Tom und Katharina ihre Kellerabteile haben.
Ich habe nur im Nachhinein festgestellt, dass sie ein Rohr durch meinen Keller verlegt haben, was mir bis heute noch nicht klar ist, wie die reingekommen sind und rausgekommen sind. Dann läuft ein Rohr an der Decke entlang und auf der anderen Seite raus.
Der hat ja dann noch meinen Keller einfach verkleinert, weil wir eine neue Zentralheizung bekamen und hat meinen Keller halbiert. War alles, Regale, alles einfach übereinander gestapelt, alles auf einen Haufen geschmissen und mein Keller war plötzlich halb so groß. Die Italiener gefragt, was ist los? Ja, musst du Chef fragen.
Der Italiener scheint der Vorarbeiter zu sein. Die Handwerker kommen aus unterschiedlichen Ländern. Sie sprechen mit uns Mietern, zu mir sind sie höflich. Genaue Aussagen, wann, wie, was gemacht wird im Haus, erhalten wir aber nicht.
Ich habe festgestellt, die spielen dich alle aus. Keine Hilfsbereitschaft anzunehmen, das mache ich für dich. Oder ich helfe dir, die Sachen hochtragen. Distanz wahren, das ist das Allerwichtigste. Das hat mir auch meine Anwältin gesagt, in keinem Punkt angreifbar bist. Am besten klebt dein Gaffertape über den Mund, bevor es das Haus trittst. Mach nur keep smiling, guten Morgen, guten Abend und auspasst da. Man kann fast sagen, das sind wie Spione.
Den Hauseigentümer, den Chef der Baufirma, bekommen wir so gut wie nie zu Gesicht. Die Handwerker sehen wir täglich.
Also die waren auf jeden Fall auf der Eigentümerseite, weil das war ja denen ihr Brötchengeber.
Wie sehr das stimmt, erfahren Max und ich, als wir auch unseren Keller ausräumen müssen. Alle unsere Sachen kommen in ein neues Abteil. Ein paar Tage später gehe ich nochmals runter, um was zu holen. Es ist mitten im Winter, es schneit und regnet heftig. Ich sehe, dass das Kellerfenster geöffnet ist und ein Kabel raushängt. Es führt zur neuen Zentralheizung. Ich hole das Kabel rein und schließe das Fenster, damit es nicht weiter reinregnet. Dann, wieder ein paar Tage später, ein Brief an meinen Mann und mich vom Anwalt unseres Hauseigentümers. Eine Abmahnung.
Weil wir Wohnungsanlagen mutwillig beschädigt haben, also quasi die ganze Heizungsanlage zerstört haben. Was passiert ist, war, dass wir ein Kabel, das in unseren Keller ragte, entfernt haben. Das war blöderweise der Thermostat. Trotzdem hatte das nichts in unserem Keller verloren. Jedenfalls war da zum Beispiel dieser Vorarbeiter stark involviert, insofern, dass er als Zeuge genannt wurde.
Tatsächlich war das nicht die erste Abmahnung, die wir erhalten haben. Vor ein paar Monaten wurden wir verwarnt, weil wir unsere Miete nicht rechtzeitig überwiesen hatten. Erst am vierten Tag im Monat, anstatt wie gesetzlich vorgeschrieben am dritten Tag. Und nicht nur wir werden vom Eigentümer abgemahnt, auch unsere Nachbarn.
Wie ich ja dann mal seine Arbeiter angegangen bin und freistehende Elektroleitungen moniert habe, bekam ich am Tag drauf einen Brief von seinem Anwalt, ich hätte das Haus zerstört. Man musste sich immer wieder rechtfertigen und ständig kamen neue Anschuldigungen. Das war bedrückend.
Ich rufe beim Mieterverein an, mal wieder. Inzwischen haben wir wöchentlich mindestens einmal Kontakt. Die Abmahnung, der ständige Stress, das hat offenbar System.
Das ist genau das Szenario, Druck aufzubauen, ja? Den Mieter in Anführungszeichen nicht in Ruhe zu lassen, immer wieder was im Briefkasten zu haben, mit dem er sich beschäftigen muss. Es sind immer Einzelfälle und man sollte jetzt auch nicht alle Vermieter verteufeln in irgendeiner Art und Weise. Ja? Aber die Tendenz, so war es bei Ihnen ja auch, war schon die, immer wieder was im Briefkasten zu haben, immer wieder Druck aufzubauen.
Ich stecke meinen Schlüssel in die Haustür, sperr auf. Der Weg zum Briefkasten wird zum Parcours. Überall Platten, Zementsäcke, Holzbretter, Eimer mit Bauschutt. Der Blick scannt schon wieder. Ich zücke mein Handy, mache wieder Fotos, schreibe schon wieder in Gedanken Protokoll. Schleifen und Hämmern von oben, Klopfen vom Hof, Außenfassade. Dann Briefkasten öffnen. Puh, zum Glück nichts drin, nur Werbung. Okay, dann hoch. Treppen rauf, schnell. Hoffentlich sieht mich kein Handwerker. Das mitleidige Grinsen plus Hallo, wie geht's? Wir sollen gelassen und freundlich bleiben, sagt unser Anwalt. Jetzt bloß keine Fehler machen. Nichts sagen, nichts rauslassen. Sonst haben sie gleich einen Grund, dir zu kündigen. Nichts mündlich, alles schriftlich. Immer zusammenreißen.
Das ist nicht einfach. Und das wissen natürlich auch die Vermieter. Und dementsprechend ist es da wirklich wichtig, Tür zu. Keine Äußerungen irgendjemand gegenüber.
Unser Treppenhaus wird schon lange nicht mehr geputzt. Ich rufe beim alten Hausmeister an. Wie sich herausstellt, ist er richtig sauer, weil er längst gefeuert wurde und noch alte Rechnungen offen sind. In der Betriebskostenabrechnung müssen wir später den Posten Hausmeister trotzdem weiterzahlen. Unsere Nachbarin Katharina schreibt eine Mail, ob es denn einen neuen Hausmeister gäbe. Eine Antwort vom Hauseigentümer kommt nicht. Immerhin, einer der Handwerker wird per Zettel im Hausflur als neuer Hausmeister ausgerufen. Bringt aber auch nicht viel. Der Baustellenschmutz ist trotzdem im ganzen Haus. Am schlimmsten ist nicht der ständige Staub in der Wohnung, nicht die vielen, vielen Mails, Briefe und Anrufe. Nicht mal das tägliche Protokoll führen. Am schlimmsten ist der Lärm. Über uns, unter uns, neben uns. Überall. Seit Beginn der Bauarbeiten, Frühjahr 2014 bis zum Ende 1,5 Jahre später, ist von morgens um 7 Uhr bis abends um 18 Uhr Baulärm in unseren Köpfen. Jeden Tag außer Sonntag. Ich halte das kaum mehr aus.
Schleifen, tackern, wummern, hämmern. Klingeln, klongeln, dingeln, dongeln, also wirklich.
Die psychische Belastung habe ich unterschätzt. Die Baustellenbelastung und der Lärm und so weiter, das war viel zu lang und das war auch bewusst zu lang. Das war auch ein Teil des Spiels, glaube ich.
Jedes Handwerkergeräusch haben wir im FF drauf gehabt zu identifizieren. An irgendeiner Stelle war ja immer Geräusch und Lärm und Klopfen und Metallstangen, die rumklappern und Gesäge und Geschleife im Treppenhaus und Geplärre vom Zuarbeiter im Hof und so weiter.
Unsere Nachbarin direkt neben uns im vierten Stock rechts zieht die Notbremse. Sie zieht aus. Genauso unsere Nachbarin aus dem dritten Stock. Beide leben schon mehr als 15 Jahre hier. Beide finden eine neue Wohnung, die sie sich leisten können, außerhalb der Stadt.
Das ist die klassische Vertreibung der Bevölkerung in München, die dann halt in die Peripherie ziehen muss, die inzwischen aber leider auch nicht mehr billiger ist wie die Innenstadt.
Vermutlich haben unsere Nachbarinnen eine kleine Abfindung von unserem Eigentümer bekommen. Wissen tun wir es aber nicht.
Es wurde nie über Geld gesprochen. Es ist zwar Geld geflossen, aber das Interessante war ja, die haben alle diese Stillschweigeklausel drinnen gehabt, dass sie nicht drüber sprechen dürfen. Also konntest du nur irgendwo so tippmäßig was, konntest so ungefähr Summen erahnen.
Tatsächlich wird fast immer Stillschweigen vereinbart, wenn Mieter am Ende Geld nehmen, um doch auszuziehen, sagt unser Anwalt. Damit sich die Nachbarn nicht zusammentun können, denke ich. Kurz danach gehen auch unsere Nachbarn direkt unter uns. Die ältere Dame lebt hier seit über 40 Jahren, zusammen mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn. Hat ihn hier zur Welt gebracht. Jetzt sind sie weg. Und wir sind nur noch 5 Parteien im Haus. 4 Wohnungen stehen inzwischen leer und werden nun auch noch modernisiert. Die Baustelle weitet sich aus. Seit Mitte Januar geht unser alter Warmwasser- und Heizungsboiler in der Wohnung nicht mehr. Die neue Zentralheizung ist noch nicht angeschlossen. Wir melden das unserem Hauseigentümer. Immerhin meldet sich Tage später ein Handwerker, der aber sagt, er könne nichts machen. Wir müssten uns an die Firma des Boilers wenden. Wieder ein paar Telefonate später kommt ein Techniker der entsprechenden Firma. Er richtet den Boiler provisorisch. 2 Tage später funktioniert er wieder nicht. Es ist inzwischen Mitte Februar. Die Temperatur in unserer Wohnung sinkt für einige Tage auf 15 Grad. Max und ich duschen bei einer Freundin. Auch das Warmwasser funktioniert nicht mehr. Wieder ein paar Telefonate später kommt der Techniker noch einmal, sagt, er könne nichts mehr machen, wir bräuchten einen neuen Boiler. Das wiederum möchte unser neuer Eigentümer aber nicht bezahlen. Entsprechende Mails lässt er unbeantwortet. Immerhin können wir unseren alten Boiler immer wieder manuell mit Wasser auffüllen und zeitweise anschalten, auch wenn der Wasserdruck immer wieder fällt. Irgendwann gibt er ganz den Geist auf. Inzwischen ist es zum Glück aber schon Frühling und etwas wärmer.
Für sich betrachtet ist das natürlich schon ein Hammer, wenn du irgendwie ein halbes Jahr keine Heizung hast.
Tatsächlich funktioniert unsere Heizung nicht mehr, bis die neue Zentralheizung angeschlossen wird. Der Boiler wird nie repariert werden. Alle Nachfragen laufen ins Leere.
Und am Schluss hat er ja auch keine Termine mehr wahrgenommen. Also der Besitzer hat mich sitzen lassen, Treffpunkte um 10 Uhr vormittags ausgemacht, überhaupt nicht gekommen. Es war ihm am Schluss alles wurscht.
Mein Mann und ich im vierten Stock links sind inzwischen komplett umzingelt von den Bauarbeiten im Haus. Direkt über uns wird der Speicher zu einer großen Loftwohnung ausgebaut, das Dach abgedeckt und der Dachstuhl neu gemacht. Neben uns wird die leere Wohnung renoviert, unter uns im dritten Stock genauso und im Gang der Aufzug installiert. Wir versuchen so selten wie möglich zu Hause zu sein, gehen fast nur noch auswärts essen. Nur sonntags bleiben wir daheim, denn da arbeiten die Handwerker nicht.
Also ich fand es echt bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das hätte durchziehen können. Was schon auf Dauer stressig genug ist, wenn du jeden Tag arbeitest und dann einfach mal ein Wochenende brauchst und dann geht es am Wochenende weiter. Und das ist ja einfach so ein psychologischer Druck, der so parallel abläuft, was sich natürlich anstaut und das auf 2 Jahre.
Noch ist aber erst ein Jahr vergangen. Unsere Freunde wissen, dass die Baustelle bei uns ein Thema ist, das sie lieber nicht ansprechen. Und trotzdem ist es ständig da, frisst all unsere Energie. Ich merke, wie ich immer erschöpfter werde. Auch in der Arbeit werde ich immer müder und unkonzentrierter.
Alles, was irgendwie in den Gedanken war, hatte irgendwas mit der Wohnung zu tun. Mit dem Mieterverein, mit, ah, jetzt muss ich den noch antworten, ich muss die Frist noch einhalten und wir müssen das und das noch mit dem Anwalt klären und wir müssen noch über den Brief, der heute gekommen ist, sprechen, schon wieder eine Rückmeldung. Das war einfach immer im Kopf.
An Ostern sagen Max und ich alles ab und bleiben zu Hause. Es sind die einzigen zwei zusammenhängenden Tage seit Monaten, an denen kein Baulärm zu hören ist. Wir sitzen einfach nur daheim, schauen ins Leere und genießen die Ruhe. Inzwischen ist die Baustelle aber auch ins Innere unserer Wohnung eingedrungen. Ein Wasserrohrbruch in der Wand im Schlafzimmer etwa, der durch die Fassadenarbeiten außen entsteht. Die Handwerker klopfen unsere Wand auf, reparieren das Rohr und machen alles nach Wochen mit etwas Mörtel wieder zu. Verputzt oder gar geweißelt wird aber nicht. Oder besser, nicht mehr.
Die Vermutung liegt ja nahe, dass es einfach nicht im Interesse der Hausverwaltung ist, solche Mängelbehebungen zufriedenstellend zu lösen, weil dass wir als Mieter zufrieden sind, ist ja wahrscheinlich nicht in deren Interesse. Und es war ja eh klar, dass auf kurz oder lang unsere Wohnung im vierten Stock eine Baustelle wird.
Max und ich streiten. Es gibt nichts anderes mehr als die Baustelle und ständige Telefonate und Mängelverwaltung bei uns daheim.
Das hat sicher die Beziehung auch immer wieder oder eigentlich die ganze Zeit belastet, weil man dann wieder sich absprechen muss, wer macht was, wer kümmert sich um was, wie gehen wir vor. Das ist ja selbstverständlich auch für eine Beziehung nicht einfach oder keine gute Situation eigentlich.
Und über allem immer die Frage, halten wir es noch aus oder gehen wir endlich? Dabei ist der größte Schaden in unserer Wohnung noch nicht einmal passiert. Der kommt erst noch. In der nächsten Folge dieser Radiodoku, wie ein kleiner Riss in unserer Wohnzimmerdecke sich zu etwas ausweitet, was wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht ausmalen konnten.
Da kam ich euch besuchen und ich konnte es mir echt nicht vorstellen, dass das so krass ist. Und dann komme ich zu euch in die Wohnung und es gab dieses krasse Loch an der Wohnzimmerdecke. Ihr habt ja dort dann angerufen und dann kam einfach nur die Rückmeldung, ist ja nicht so schlimm, wir schicken jemanden vorbei.
Man konnte auch tatsächlich durchgucken.
Ich glaube, ich hätte das Haus zusammengeschrien, die Polizei kommen lassen. Ich meine, du hast dich zwar aufgeregt.
Aber eigentlich verschlägt es mir einfach nur die Sprache. In der nächsten Folge. Alle drei Folgen der Radio-Doku gibt es online im Radio-Doku-Podcast oder in der ARD-Audiothek.